Wir sprechen heute, das ist die Fortsetzung von dem Vortrag von letztens, über Grundlegendes, über die Bibel. Es ist der zweite Teil. Und wir sprechen darüber, warum man sich mit der Bibel, mit dem Glauben beschäftigen sollte und warum ein jeder sich damit beschäftigen sollte. Aber auch, welche Gefahren dabei sich auftun, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt. Wer sich nämlich mit der Bibel beschäftigt, der hat zum einen die Aussicht auf großen Lohn, aber andererseits, wenn er das in der richtigen und vernünftigen und sorgfältigen Art und Weise tut, kann er viel Zeit sparen und möglicherweise in die Situation geraten, überhaupt erst das Ziel zu erreichen. Denn Jesus verbreitete ja eine oder brachte uns eine gute Botschaft im griechischen Evangelium und er sagte: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Tatsächlich ist aber bei vielen Menschen ein gegenteiliger Eindruck aufgekommen, wenn sie von Religion hören, wenn sie sie selber vielleicht auch erlebt haben. Und dieser gegenteilige Eindruck konnte nur aufkommen, weil man Menschen in der Lage war zu täuschen, weil sie getäuscht wurden oder weil man als Person, die sich zum Glauben hingezogen fühlte, sich nicht genau informiert hat. Das, was Jesus gesagt hatte, das passierte tatsächlich. Zu dem Evangelium, was er brachte vor 2000 Jahren, wucherten die Gegenangebote wie Unkraut ins Feld. Wenn wir uns also mit dem Glauben beschäftigen und mit den Grundlagen des Glaubens, dann haben wir im besten Fall die Möglichkeit, dieses Evangelium, diese gute Botschaft wieder zu entdecken. Nun mag aber jemand einwenden, wenn Jesus sagt, die Botschaft oder das, was ich bringe, mein Joch, sagt er, ist sanft und ist leicht. Dann mag Jesus einwenden, aber Jesus hat auch gesagt, und davon spricht die Bibel, wer mir nachfolgt, wird auch verfolgt werden, wird also in Schwierigkeiten geraten. Und möglicherweise empfinde ich genau das, dass ich manchmal auch wegen meines Glaubens unter Bedrängnis bin oder in Schwierigkeiten mich befinde. Und das stimmt auch. Jesus hat genau das gesagt. Wer mir nachfolgt, sagte er, wird auch verfolgt werden. Wir müssen hier aber deutlich trennen zwischen der Last, die sich aus dem Widerstand anderer Personen ergibt, die mit dem Glauben nichts zu tun haben möchten oder sogar Feinde des Glaubens sind, und der Last, die sich aus der Befolgung der Gebote ergibt, die unsere Religionsausrichtung uns auferlegt. Denn in diesem Punkt, wie die Religion beschaffen sein sollte, in diesem Punkt, sagte Jesus, darauf hat der Gläubige und auch die Glaubensgemeinschaft Einfluss: Mein Joch ist leicht und sanft. Und wenn es das wäre, dann ist es ja auch empfunden eine gute Botschaft, auch das oder ein Evangelium. Jesus kam in der damaligen Zeit schon, damals schon, um die Juden aus einem bedrückenden System zu befreien. Er sprach von den Pharisäern und sagte: Sie binden schwere Lasten zusammen, aber sie selber wollen sie mit ihrem Finger nicht bewegen. Das Evangelium aber, das würde aus dieser bedrückenden Situation, wo man tun und leisten muss und doch nie an ein Ziel gelangt, befreien. Und diese Botschaft, die Jesus brachte, tat das auch. Und die Botschaft, die dann die Apostel verbreiteten, war keine andere Botschaft. Und es befreite Menschen. Doch, oh Wunder, kaum waren sie aus dieser Bedrückung befreit, drängte es die meisten wieder zurück in die Bedrückung. Merkwürdigerweise. In Galater Kapitel 4, Vers 15 lesen wir davon, wie Paulus sich darüber äußert. Und man spürt oder hört eigentlich aus seinen Worten diese Verwunderung, auch diese Trauer, dass es sich so ergibt. Denn er spricht zu den Galatern, mit denen er wohl gut Freund war, würden wir heute sagen: Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Er war mit den Galatern gut Freund und man denkt, dass er vielleicht ein Augenleiden hatte und dass die Galater für Paulus alles getan hätten. Hätten ihnen auch ein Auge gerne gegeben, wenn es genützt hätte. Und in dem Sinne, so eng verbunden waren die Galater mit Paulus gewesen. Und nun plötzlich muss er was ganz anderes schreiben. Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Er spricht davon, sie, die Personen, die versuchen, die Gläubigen vom Evangelium zu trennen, Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen vom Evangelium, von der guten Botschaft, damit ihr um sie eifert. Er sagt, da sind Menschen, die sind in eure Gemeinde gekommen, die erzählen euch Geschichten. In Wirklichkeit wollen sie euch unfrei machen. Sie wollen, dass ihr ihre Nachfolger werdet, ihre Fans werdet. Und in Kapitel 5, gleich das nächste Kapitel, Vers 1, sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was diese Freiheit nun genau ist, könnte man sich ja jetzt vorstellen, ach, das ist die Freiheit, alles zu tun, was ich will, ohne irgendwelche Folgen. Darüber muss man noch im Detail dann sprechen. Das wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das können wir jetzt hier nicht machen. Aber wir können festhalten, für die Freiheit wurden die Menschen durch Christus befreit. Und daraus sollte sich eine ganz neue Kraft entwickeln des Glaubens, als die, wenn man Personen dirigiert. Das hat noch nie wirklich gut und nicht schön funktioniert. Aber an Gott und sein Wort zu glauben, ist, wenn man das dann tut, dann auch alles Mögliche. Entweder geht man den richtigen oder vielleicht sogar den halb falschen oder ganz falschen Weg. Und so kann an Gott zu glauben alles Mögliche sein. Es kann bequem sein, es kann gemütlich sein. Wer es möchte, kann es auch mühsam haben. Ein nächster mag es richtig anstrengend. Der nächste opfert sich oder sein Geld. Der nächste begibt sich in Gefahr. All das muss nicht zwangsläufig verkehrt sein. Aber es kann verkehrt sein, dann nämlich, wenn wir uns selbst oder anderen etwas vormachen oder uns selbst oder andere täuschen oder selbst getäuscht werden. Wir haben ja eine Verantwortung für uns und für andere und vor Gott. Und wir müssten diese Reihenfolge jetzt aber besser mal umdrehen. Wir haben eine Verantwortung als erstes vor Gott. Und ihm müssen wir eines Tages Rede und Antwort stehen. Wir haben eine Verantwortung vor anderen. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann haben wir noch eine Verantwortung vor uns selbst. Das ist die richtige Reihenfolge. Und die zeigt auch, dass wir hier nicht einfach uns zurücklehnen können, sondern wir haben etwas zu tun. Wir sollten nicht zu früh zufrieden sein. Das ist vielleicht der richtige Begriff. Sondern erst dann, wenn wir für uns und andere das Richtige vor Gott gefunden haben, was jeder Prüfung standhält. Und deswegen müssen wir genau hinsehen, müssen die Bibel genau uns ansehen, wir müssen sie kennen. Und wir wissen, viele Menschen kennen die Bibel, aber die wenigsten haben sie gelesen. Bei uns sollte es anders sein. Was ist es nun aber mit der Bibel? Wir wollen ja auch gewisse Fakten herauskehren, wir wollen ja was zum Anfassen haben. Was ist es nun mit der Bibel? Wir wollen alles gelten lassen bei einer Prüfung. Ist sie nun Gottes Wort oder ist sie nicht Gottes Wort? Und der Wahrheitsgehalt der Bibel ist schon wirklich etwas Besonderes. Ich habe es erst ganz vor kurzem gelesen. Da sagte jemand, der sich mit Religion beschäftigt, er sagte, es gibt viele verschiedene Religionen und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich in diesen Religionen einzufinden und auch wohlzufühlen. Das Schöne bei der Bibel, beim Christentum ist aber, dass diese Dinge nachprüfbar sind. Die Bibel spricht nicht von Geschichten. Sie spricht von wahren Begebenheiten. Bei manchen Personen nennt sie, bei fast allen wichtigen Personen, das Jahr, die Regierungszeit, sodass wir heute im Rückblick, manchmal sogar auf den Tag genau sagen können, wann etwas stattgefunden hat. Das ist ein positiver Unterschied dieser Religion, des Christentums zu anderen Religionen. Es beruht nicht auf Geschichten. Und wir sagen ja manchmal, die Geschichte aus der Bibel, und sollten eigentlich besser sagen, der Bericht aus der Bibel sagt Folgendes. Denn mit dem Wort Geschichte, so geht es mir persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, wird es manchmal so in Richtung Märchen gerückt. Was wissen wir aber über die Übermittlungsgeschichte der Bibel? Denn was nützt uns die beste Aufzeichnung und die genauesten Berichte, wenn auf dem Weg der Übermittlung irgendetwas verloren gegangen ist, hinzugefügt wurde oder verändert wurde? Das ist also ein, man muss sagen, ganz kritischer Punkt. Wenn wir jetzt Christen fragen, sagen die natürlich, nein, alles ganz genau übermittelt. Da ist überhaupt nichts irgendwie schiefgegangen. Das tut alles oder das stimmt alles, was dort übermittelt wurde. Darauf können wir uns verlassen. Das hören wir. Wenn aber doch manchmal Zweifel aufkommen, wenn sich doch Fragen ergeben, was passiert dann bei den Menschen? Nun, ganz einfach, er hört weg. Wir hören vielleicht auch einfach weg, wenn wir so Kritik an unseren Glauben hören. Oder unser Herz sagt uns, das darf einfach nicht stimmen, das kann nicht stimmen. Und schon sind wir der Meinung, das stimmt auch nicht, was da gesagt wird. Das ist eine ganz natürliche Reaktion und wir lesen davon sogar in der Bibel, ganz interessant. In 2. Petrus 3, Vers 5 lesen wir, und ich habe mal nachgeschaut, fast alle Übersetzungen übersetzen das Griechische dort in den folgenden Worten. Denn ihrem Wunsch gemäß entgeht diese Tatsache ihrer Kenntnis, dass es von alters her Himmel und Erde gab, sinngemäß, die Gott erschaffen hat. Nochmal. Denn ihrem Wunsch gemäß entgeht diese Tatsache ihrer Kenntnis. Da wünscht jemand sich etwas ganz doll und schon bemerkt er nicht mehr, wie die Dinge sich denn nun tatsächlich verhalten. Das ist eine Möglichkeit, die sich ergeben kann. Wir können etwas, was so sich verhält, möglicherweise nicht erkennen, weil wir nicht wollen, dass es wahr ist und umgekehrt. Und die Folge ist dann, wir glauben fest, dass es sich so verhält, nicht weil wir es wissen, sondern weil wir es so wollen. Und ich hatte mal so einen Schulkameraden, der sagte dann immer und zitierte diesen Captain Spock aus der Raumschiffserie Enterprise. Der sagte immer, faszinierend. Fand ich manchmal ein bisschen albern, aber wenn man so auf die Menschen blickt, auf die Psyche und feststellt, sowas passiert, jemand möchte etwas nicht glauben und er glaubt das auch nicht und dann glaubt er aber es zu wissen, dann ist das einfach nur faszinierend. Und in der Gefahr sind wir alle. Das heißt, wir müssen, auch wenn uns etwas nicht gefällt, hinschauen. Und was hilft uns dann hinzuschauen? Der Glaube. Wenn wir glauben, dass Gott ist und dass er uns alles in die Hand gibt, um an ihn zu glauben und im Glauben fest zu sein, dann wird uns so etwas, genau hinzuschauen, nämlich auch nicht umwerfen. Wenn wir aber das nicht glauben, dass Gott uns hier aus dieser Situation, die sich vielleicht ergibt, helfen kann, dann wäre das eine gewisse Form von Unglaube, von Ausweichen auch. Es wäre so eine Art Wohlfühlglaube. Aber wir dürfen einen solchen Wohlfühlglauben nicht praktizieren. Wir müssen alles prüfen und angehen. Möglicherweise fragt uns jemand außerdem einmal, wie die Dinge sich verhalten. Und Paulus sagte, ne, wir sollten bereit sein zu einer Erwiderung einem jeden, der uns nach unserer Hoffnung fragt. Und wir kommen gleich einmal zu einem Beispiel, wo tatsächlich so jemand über eine Sache gefallen ist, die ihm Unbehagen bereitete und über die er sich Gedanken machte. Und diese Sache trug sich zu zur Zeit Jesu. Und Jesus selber war ein Teil dieser Geschichte. Und nebenbei, der positive Effekt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist, dass wir sehen, wo möglicher oder wo am Text versucht wird, Veränderung einzubringen und wo sozusagen die Stellen von Interesse sind. Wenn ganz zufallsmäßig in der Bibel manchmal hier und dort was nicht in Ordnung ist, wie es eben passieren kann, wenn jemand Abschreibfehler begeht oder sich ja, vertan hat, dann ist das der Zufall gewesen, ganz klar. Was ist aber, wenn oft oder wenn fast immer ein spezielles Thema betroffen ist? Wenn wir in einem Palast alle Räume betreten dürfen, außer einen einzigen, dann wissen wir doch, in diesem Raum befindet sich das eigentlich Wichtige. Und das möchten wir gerne wissen, was sich dort befindet. So können wir auch, wenn wir uns diese Textstellen anschauen, herausfinden, was wirklich von Interesse ist. Ein positiver, ja, noch nicht mal Nebeneffekt, sondern Haupteffekt. Wir kommen einmal zu diesem Beispiel, was ich rausgesucht habe. Und es ist die, davon haben wir heute schon gehört, es ist die Samariterin, also von den Samaritern haben wir gehört, aber es ist die Samariterin, der Jesus am Brunnen begegnet. In Johannes Evangelium Kapitel 4 finden wir die Begebenheit und wir lesen dort davon, dass Jesus mit den Jüngern unterwegs war und er ist alleine am Brunnen und die Jünger sind, wir würden heute sagen, einkaufen. Und die Samariterin wird von Jesus angesprochen. Klar, die Samariterin wundert sich nun, dass Jesus erkennbar für sie, sehr wahrscheinlich als ein Jude, dass er sie anspricht. Denn die Samariter und die Juden hatten miteinander eigentlich keinen Kontakt. Die Juden haben die Samariter nicht angesprochen. Für sie waren das nicht vollwertige Menschen. Die Samariter, wer war das gewesen? Nun, das war ein Volk, was auch in Israel lebte und was sich zusammensetzte aus Nachkommen von Juden und von einer Bevölkerung, die so circa 500 vor Christus aus Babylon und aus anderen Gegenden importiert wurde, zur Zeit des Exils Israels. Es waren nicht alle Israeliten aus dem Land entfernt, einige waren noch im Land und die Babylonier, die Assyrer, die brachten nun fremdländisches Volk ins Land und die Juden, die sich noch dort befanden, vermischten sich mit diesem Volk und daraus wurden dann die Samariter. Jesus machte nun gegenüber der Samariterin eine Bemerkung in Vers 10 und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihm gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser. Also es geht um etwas Geistiges, das Jesus mitteilen möchte. Und die Samariterin steigt in das Gespräch ein. Und es könnte jetzt irgendwie so ein Geplänkel werden, ne, wo man sich irgendwie nett unterhält. Zwar mit einem wunderlichen Gesprächspartner, nämlich mit Jesus, ein Jude, der eine Samariterin anspricht. Aber in Vers 16 ändert sich alles. Er spricht, Jesus, zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komme hierher. Die Samariterin hat aber in dem Sinne nicht einen Mann. Und Jesus weiß das schon längst. Die Frau antwortet in Vers 17 und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Jesus weiß etwas, was er gar nicht wissen könnte, wenn er nur einfach ein Jude wäre. Und die Samariterin steigt sofort darauf ein und ob das nur unwillkürlich ihr so herausrutschte oder ob sie genau überlegte, es ist fast egal, sie spricht die Wahrheit. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann schaltet sie radikal um. Einige deuten das als Ablenkungsmanöver, was jetzt kommt, was sie nämlich als nächstes sagt. Aber ich denke, das ist meine persönliche Deutung, dass es sich um kein Ablenkungsmanöver handelt, denn sie hatte durchaus Anlass, so zu antworten. Sie fragt: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Sie stellt ihn eine theologische Frage. Du bist ein Prophet? Ich habe da eine Frage. Die Frau hatte nämlich ein Problem. Die Samariter, wir hatten schon gehört, sie kamen auch aus den Juden. Sie akzeptierten nur die 5 Bücher Mose und das auch noch in einer Spezialedition, den samaritanischen Pentateuch. Und dieser beinhaltete einige entscheidende Unterschiede. Und die können wir uns einmal ansehen. Ich habe das ja hier schon vorbereitet. Ich habe die Gedanken oder die Fakten über diesen samaritanischen Pentateuch eben aus diesem Buch entnommen, falls das mal jemand nachschlagen möchte. Emanuel Tov, der Text der hebräischen Bibel. Viel Text oder ja, Fachchinesisch, aber doch eben fundierte Informationen. Gut, dann können wir gleich die nächste Seite nehmen. Ich lese einmal vor, was dort zu finden ist. Der samaritanische Pentateuch enthält den Text der Tora, also der 5 Bücher Mose, der in einer speziellen Form der paläohebräischen Schrift geschrieben ist. Also in welcher Schrift der geschrieben ist, das ist für uns nicht ganz so wichtig. Wie er von den samaritanischen Gemeinschaften durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt wurde. Dieser Text enthält einige ideologische Elemente, die wie eine dünne Schicht den Text überlagert. Das war so der erste Ausschnitt. Und jetzt kommen wir in dem zweiten Ausschnitt zu den ideologischen Änderungen. Die wichtigsten ideologischen Änderungen im samaritanischen Pentateuch. Man sieht hier dieses merkwürdige Zeichen. In diesen Büchern wird es immer durch solche, also die verschiedenen Schriften werden durch solche Abkürzungen oder griechischen Buchstaben gekennzeichnet hier. Im samaritanischen Pentateuch betreffen den zentralen Ort des Gottesdienstes. An allen Stellen der hebräischen Bibel, wo auf Jerusalem als Kultstätte hingewiesen wird, ersetzen die Samaritaner dieses manchmal lediglich durch eine Anspielung durch ihr eigenes Zentrum, den Berg Gerizim. Es ist ein bisschen kurios, die Samaritaner akzeptieren nur die 5 Bücher Mose, ändern aber in der restlichen jüdischen Bibel den Ort Jerusalem in ihren Ort. Also, ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn ich jetzt nur die fünf Bücher Mose akzeptiere, warum beschäftige ich mich dann mit dem Rest der Bibel? Tun sie aber und sagen, gut, da steht zwar Jerusalem, aber in Wirklichkeit ist damit der Berg Gerazim oder Garizim gemeint, wo angebetet werden soll. Und vor diesem Problem stand diese samaritische oder samaritanische Frau, dass sie nämlich zwei heilige Schriften in der Hand hielt. Einmal ihren Pentateuch und die geänderten hebräischen Schriften und einmal den jüdischen Text. Und in einer wichtigen religiösen Angelegenheit wurde hier eines gesagt, hier wird angebetet am Berg Gerazim und in der anderen heiligen Schrift wurde angebetet in Jerusalem. Und jetzt hat sie Jesus vor sich, sie weiß, es ist ein Prophet, und jetzt möchte sie ihn endlich mal diese Frage stellen, wo soll angebetet werden? Noch der nächste Satz, diese Änderung ist in beiden Versionen des Dekalogs in der Hinzufügung einer zehnten Anordnung, die sich auf die Heiligkeit des Berges Gerazim bezieht, besonders augenscheinlich. Das hört sich jetzt ganz low an. Hier steht, diese Änderung ist besonders augenfällig in den zehn Geboten. Da haben die Samaritaner nämlich Folgendes gemacht. Sie haben ein elftes Gebot eigentlich hinzugefügt. Am Berg Gerazim muss angebetet werden. Nun haben wir ja aber keine zehn Gebote mehr, sondern wir haben elf Gebote. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen hier die Fußnote. Die Samaritaner sehen das erste Gebot der jüdischen Tradition als eine Einleitung zum Dekalog an, sodass in ihrer Tradition Raum für ein neu hinzugefügtes Gebot ist. Sie haben also das erste Gebot weggelassen, haben gesagt, das ist ja nur die Einleitung. Du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und so weiter. Also haben wir neun Gebote, es ist Platz für das zehnte, das hängen wir hinten an und schon ist der Berg Gerazim ein Teil der zehn Gebote. So haben sie die Schrift tatsächlich verändert. Und die Frau stand vor dem Problem, wer hatte recht? Sie war religiös interessiert. Sie wollte es wissen. Hier wurde und hier war in irgendeiner Form die Schrift geändert worden. Und kein Donnerhall vom Himmel hatte dies verhindert. Und kein Engel kam vom Himmel herab und hatte diese falsche Schrift verbrannt. Aber sie musste es herausfinden. Welche Möglichkeiten sie damals hatte, ich persönlich kann das nicht beurteilen, aber wir sehen an ihrer Reaktion, sie suchte. Es geisterte durch ihren Sinn, es lag ihr auf der Zunge. Und an ihr erfüllte sich das, was Jesus auch sagte, wer sucht, wird finden. Und in diesem Fall war es sogar so, dass Jesus sie aufsuchte, dass sie von Jesus selbst gesucht wurde. Interessiert uns das in irgendeiner Form, der Berg Gerazim oder Jerusalem? Uns persönlich interessiert uns das eigentlich nicht mal so sehr, das sind vergangene Zeiten. Aber wir werden in der Betrachtung relevanter Bibelstellen, die unseren Glauben betreffen, auch Bibelstellen von Interesse betrachten, wo ganz eindeutig versucht wurde und auch wird, dass auch durchaus erfolgreich im Alten Testament und im Neuen Testament, aus einer Botschaft, die sanft und leicht ist, aus einem Evangelium, eine Botschaft zu machen, die dem entspricht, was Jesus sagte, was die Pharisäer praktiziert haben. Eine Botschaft, wofür Menschen Lasten zusammengebunden werden, die schwer zu tragen sind, die aber von den religiösen Führern mit dem Finger nicht bewegt werden wollen. Und dabei muss man fast schon sagen, sind es vielleicht nicht alle Religionen, aber fast alle Religionen. Wir können also gespannt sein, wir können uns freuen, wir werden Bibelstellen betrachten, nicht irgendwas, sondern Bibelstellen von Interesse. Und naturgemäß ist das alles ein großes Thema, wir werden damit nicht schnell an ein Ende kommen. Es ist also kein Kurzfilm, den wir hier sehen, aber in jedem Vortrag und in jeder Betrachtung soll etwas nach vorne gestellt werden, was einen jeden auch in die Lage versetzt, sich mit der Bibel und der Botschaft, mit der eigentlichen Botschaft zu beschäftigen. Eine letzte Warnung sollte aber noch ausgesprochen sein. Jesus sagte ja, wer sucht, wird finden. Das heißt aber nicht, jemand anderes kann für mich suchen. Das heißt, wir können uns Vorträge anhören und noch einen anhören und noch einen anhören. Wir selber müssen uns auf die Suche machen. So die Erfahrung von vielen, die das gemacht haben. Erst dann erschließt sich uns dieses Evangelium, diese gute Botschaft, von der Jesus sagte, sie ist sanft und sie ist leicht. Und sie ist eben keine schwere Last, die uns durch den Tag hindurch begleitet.